Dieser Podcast wird präsentiert von Effektiv Spenden. Als unabhängiger Charity-Check helfen wir deiner Spende, damit sie mehr Wirkung hat.
NZZ Geopolitik.
And now I'm so honored to introduce the person you've been waiting to hear. He's been a friend and he is the next mayor of the greatest city.
Man hatte schon das Gefühl, dass die ganze Welt am 4. November 2025 nach New York City geblickt hat, als Zoran Mamdani seine Siegesrede hielt.
Thank you, my friends.
Nachdem er zum neuen Bürgermeister von New York gewählt worden ist.
The sun may have set.
Und in dieser Rede hat Zoran Mamdani noch einmal gezeigt, was für ein talentierter Rhetoriker er ist. Hören wir mal rein, so ungefähr bei Minute 10 seiner Siegesrede.
And while we cast our ballots alone, we chose hope together.
Mamdani spricht von Hoffnung, aber er spricht auch von Tyrannei.
Hope over tyranny.
Und vom großen Geld.
Hope over big money and small ideas.
Und dann ein bisschen später auch noch von der sogenannten Milliardärsklasse.
The billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour.
Das ist eine Rhetorik, die viele Beobachter als Klassenkampf-Rhetorik bezeichnen.
Vi har insisteret på at diskutere det, der betyder noget.
Mamdani ist nicht der Einzige, der mit einer solchen Rhetorik politische Triumphe feiert.
Vi har insisteret på, at det er tid til forandring.
In Kopenhagen erobert die Sozialistin Sisse Marie Welling das Bürgermeisteramt, ein Amt, das 100 Jahre lang in den Händen der Sozialdemokraten lag.
Today you answered those questions loud and clear.
Und in Boston wird die linksprogressive Bürgermeisterin Michelle Wu wiedergewählt und kein einziger Gegenkandidat traut sich gegen sie anzutreten.
Boston is not for sale.
Was findet da gerade statt, Chloe?
Ja, ich glaube, Mamdani in New York ist ein gutes Beispiel dafür, dass die linken Kräfte, die sozialdemokratischen Kräfte, nach einem Rezept gesucht haben, wie man vielleicht auch diesem, wie man manchmal sagt, Political Backlash, das Erstarken der Radikalrechten, wie man diesen Tendenzen entgegentreten kann. Mhm. Und Mamdani hat da natürlich auf Hoffnung, auf Veränderung gesetzt, aber mit einer ganz klaren ökonomischen Komponente, und das ist auch in diesen anderen Beispielen, die du gesagt hast, ganz klar zu sehen. Mhm. Und in den letzten Jahren ist es so, dass kulturelle Fragen, identitätspolitische Fragen wichtiger wurden, und jetzt in diesen unsicheren Zeiten sind wir sicher wieder in einer Phase, in der ökonomische Fragen wichtiger sind. Ob man jetzt gleich von Klassenkampf sprechen will, das ist natürlich auch ein bisschen mediale Rhetorik. Mhm. Das funktioniert gut, schönes Marketing, eine gute Spitze. Aber in der Tendenz ist es sicher so, dass wir wieder mit harteren Bandagen kämpfen.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel und heute geht es um Rhetorik. Die Klassenkampfrhetorik ist zurück, zumindest im demokratischen Westen. Das zeigen die jüngsten Wahlerfolge in den USA und Europa von Politikern, die am linken Rand politisieren. Was das für den politischen Diskurs und für die anderen Parteien bedeutet, kläre ich mit Chloe Jans, Politologin am Meinungs- und Forschungsinstitut GFS in Bern und heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo miteinander.
Das typischste und das bekannteste Lied aus dem 19. Jahrhundert, das wie kein anderes für den Klassenkampf und die internationale Arbeiterbewegung steht, ist Die Internationale, komponiert im 19. Jahrhundert. Und die zweite Strophe ist die wohl berühmteste und direkteste klassenkämpferische Aussage, da sie die Rolle von Staat, Kirche und Kapital radikal ablehnt. Und dieser Abschnitt fordert die Arbeiterklasse direkt dazu auf, ihre Befreiung selbst in die Hand zu nehmen und nicht auf Autoritäten oder politische Funktionäre zu warten. Ich muss zugeben, Chloe, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal aus aktuellen Gründen in einem aktuellen wöchentlichen Podcast wiederverwenden würde.
Es erstaunt mich jetzt nicht, dass diese ökonomische Frage wieder wichtiger geworden ist. Aber ich finde, man muss schon unterscheiden zwischen eben den Anfängen des 20. Jahrhunderts, genau, wo es wirklich um diesen Klassenkampf ging, wo die Fragen, die damals geklärt wurden und die Forderungen, die von der Arbeiterschaft im Raum standen, nochmals viel existenzieller waren. Es ging um den Ausbau des Sozialstaats, es ging um arbeitsrechtliche Fragen, es ging um überhaupt eine Interessensvertretung in Form von Gewerkschaften und Interessensverbänden, und an diesem Punkt sind wir nicht. All diese Strukturen bestehen. Die Parteienlandschaft ist weitestgehend in diesem Sinne konsolidiert für den Moment.
Und ein anderer wichtiger Unterschied ist sicherlich auch die Haltung zum System, das gerade damals herrschte, als Karl Marx das Kapital im 19. Jahrhundert veröffentlicht und geschrieben hat, lebte er in Großbritannien, damals das fortschrittlichste kapitalistische Land, und Marx wollte mit seiner Schrift den Kapitalismus sprengen und die Demokratie überwinden. Von Mamdani in New York oder von Welling in Kopenhagen kann man das wohl nicht behaupten. Sie bekennen sich als Sozialisten zur Demokratie.
Bei den allermeisten Kräften ist es tatsächlich so. Wir haben immer noch viel Unterstützung für das demokratische System, insbesondere, ich kenne es jetzt besser aus der Schweizer Perspektive, da ist diese Werthaltung ganz klar vertreten. Aber natürlich gerade diese radikal rechteren Parteien, die im Moment Aufschwung haben, aber natürlich dann eben auch das Pendant auf der linken Seite, wenn wir ganz am anderen Ende des politischen Spektrums sind. Dort gibt es natürlich eine schärfere Rhetorik, eine stark polarisierende Rhetorik, die nicht eben nur eine Polarisierung auf der inhaltlichen Ebene immer nur in den Vordergrund stellt, sondern sogar eine sogenannte affektive Polarisierung, wo es wirklich darum geht, die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen, sich nichts zu gönnen und vielleicht eben auch nicht mehr eine Dialogbereitschaft zu haben. Und sobald wir zu stark in diesem Bereich der Polarisierung sind, dann wird es eben auch schnell schwierig für den Zusammenhalt der Demokratie oder den Erhalt der Demokratie.
Warum jetzt? Warum tauchen plötzlich Politiker auf, die Mehrheiten gewinnen können mit solch einer Rhetorik? Vor 36 Jahren ist die Mauer gefallen, vor 34 Jahren ist die Sowjetunion aufgelöst worden. Und jetzt sprechen wir über Klassen, wir sprechen über Arbeiterschaft und wir sprechen über Milliardäre.
Ja, ich glaube, du sprichst etwas sehr Wichtiges an, dieser Mauerfall, oder? Das waren die 90er Jahre, da hat man das Gefühl, der Kalte Krieg, der ist vorbei. Der berühmte Ökonom Francis Fukuyama hat das End of History proklamiert und gesagt, jetzt haben wir quasi unsere Idealform des Zusammenlebens gefunden. Und seither wissen wir jetzt, inklusive Francis Fukuyama, der seine Thesen jetzt ein bisschen zurückgerufen hat, es ist eben nicht so. Eine Krise jagt die nächste, sei das der Frankenschock, die Eurokrise, Corona, 9/11 und nun natürlich genau die Kriege wieder in Europa, in Gaza. Und das hinterlässt Spuren und dementsprechend leben wir in einer Zeit, in der sehr viel mehr Unsicherheit vorhanden ist. Wir sehen das auch in unseren Befragungen. Wenn wir die Leute fragen, hast du denn das Gefühl, dass deine Kinder es mal gleich gut haben werden wie du, dann sagen um die 80% nein, ich glaube, es geht jetzt nur noch abwärts. Und ich habe Jahrgang 86, ich bin ein klassischer Millennial, ich bin nicht in diesem Mindframe sozialisiert worden, aber alle, die jetzt nach uns, nach mir kommen, da sieht das ganz anders aus. Und das wird auch einen großen Einfluss auf das politische Zusammenspiel haben, bin ich überzeugt.
Ja, stimmt. Also ich kann mich auch gut erinnern an die 90er Jahre oder Anfang der Nullerjahre. Da hatte man wirklich das Gefühl, alles ist möglich. Man kann überall hin reisen und man kann überall hin Business machen. Also es war wirklich grenzenlos.
Ja, insbesondere für uns mit einem Schweizer Pass, mit einigermaßen ökonomischer Sicherheit, muss man sagen. Ja. Diese Sicherheit, die besteht immer noch. Wenn wir jetzt in der Schweiz beispielsweise schauen und die Leute befragen, hast du denn das Gefühl, du fühlst dich sicher? Sagen 91%, ich fühle mich eigentlich relativ sicher. Aber wenn man schon ins neue Ausland schaut, Deutschland, Italien, Mittelmeerraum sonst, dann ist dort diese Sicherheit oder dieses Sicherheitsgefühl weniger klar ausgeprägt und man ist auch deutlich weniger zufrieden mit den Leuten, die einem regieren. Mhm. Und das gibt natürlich auch mehr Potenzial für, ich sage jetzt mal, radikalere Ideen.
Also das Vertrauen in den Staat und wahrscheinlich auch in Unternehmen ist gesunken.
Das Vertrauen in den Staat ist gesunken, in der Schweiz insbesondere in den letzten Jahren haben wir das beobachtet, ist immer noch vergleichsweise sehr hoch. Mhm. Aber natürlich überall sehen wir diese erhöhte Skepsis. Mhm. Und was sicher sehr klar ist, ist, dass man in die Wirtschaft als global sichtbare, tätige Unternehmen, als internationale Konzerne, da ist viel Skepsis da. Die Leute trauen diesen Unternehmen eigentlich nicht wirklich, dass sie auch ihren Teil zum Gesamtwohl beitragen, im Sinne von beispielsweise dieser Trickle-Down-Idee, die sehr lange immer propagiert wurde. Also wenn es den Unternehmen gut geht, ja, dann geht es früher oder später mir auch gut, ja, weil die Gewinne und der Profit und die Vorteile für den Standort, die werden sich auch in meinem Alltag manifestieren. Mhm. Und diese Idee, die wird nur noch von wenigen geteilt und das merkt man halt auch, wenn man mit den Leuten darüber spricht, was ist deine Beziehung zu Wirtschaft, was ist dein Gefühl dazu, was sind auch deine Erwartungen.
Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, die effektive Kritik geht nicht unbedingt auf das einzelne Unternehmen, sondern auf die wachsende Ungleichheit, die ja sichtbar ist und die die Leute bemerken und wo sie ein großes Unbehagen auch darüber haben. Mhm. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch, weil sie nicht mehr nur an diese Trickle-Down-Economy-Idee nicht mehr glauben, sondern auch, weil das große Versprechen der Meritokratie, mhm, also der Leistungsgesellschaft, so nicht mehr wirklich glaubwürdig ist in den Augen vieler Leute. Mhm. Also die Leute haben nicht das Gefühl, dass wenn sie nur hart genug arbeiten, dass sie dann eben auch aus der Armut kommen, dass sie ökonomisch Erfolg haben werden. Und wenn natürlich dieses Versprechen auch nicht mehr wirklich unterstützt wird, dann wird es schwierig mit dem Vertrauen.
Ihr beim GFS seid zumindest in der Schweiz ja sehr bekannt für eure Politik- und Meinungsforschungen. Wisst ihr denn, wie es den Leuten in der Schweiz geht? Also wie sieht das Portemonnaie aus?
Das ist eine sehr spannende Frage, vor allem für die Schweiz. Da haben wir natürlich die Zahlen. In der Schweiz sagen um die 80% der Leute, dass es ihnen gut geht und nur etwa 30% sagen, ich mache mir finanzielle Sorgen. Das, mhm, heisst, wir haben eigentlich eine relativ gute und stabile Ausgangslage.
Mhm. Und wie ist da die Entwicklung aber? Also war es denn früher besser?
Wir haben Zahlen, die nicht allzu weit zurückreichen und dort sieht man schon, dass der Pessimismus größer geworden ist. Das ist natürlich wegen dieser zusätzlichen Unsicherheit, nicht nur geopolitisch. Wir haben auch eine massive Transformation des Arbeitsmarktes. Zuerst war es die Digitalisierung, Technologisierung. Jetzt kommt das Aufstreben von künstlicher Intelligenz dazu, die wahrscheinlich nochmals eine massive Veränderung des Arbeitsmarktes mit sich bringt. Und das sind alles Unsicherheitsfaktoren, die eben auch ganz stark eine ökonomische Komponente haben.
Es gibt, man spricht immer wieder von diesem Gefühl, dass man jahrelang studiert hat, Praktikum an Praktikum danach angehängt hat und am Ende hat man den guten Job und es reicht nicht fürs gute Leben.
Das ist ja schlussendlich genau der Kern der Argumente, auch der Kampagnen, wie eben ein Mamdani oder eine Michelle Wu sie auch kommuniziert haben und wie sie eben aufgetreten sind. Es sind aber natürlich auch Geschichten, die stark in einem städtischen Umfeld funktionieren. Aber nicht nur in den Städten sehen wir eben diese Bereitschaft, vielleicht bei gewissen linken, mhm, Vorlagen, insbesondere wenn es eben um wirtschaftspolitische Fragen geht, auch vielleicht mal zuzustimmen. In der Schweiz stimmen wir ja auch über Sachfragen ab, nicht nur, mhm, indem wir wählen, sondern indem wir eben alle 3 Monate über irgendeine Vorlage abstimmen können. Und dort sehen wir in der Vergangenheit, dass die Bereitschaft zu linken Vorlagen, insbesondere wenn es wirtschaftspolitische Vorlagen waren, zuzustimmen, eher zugenommen hat im Vergleich zu vor 10 Jahren beispielsweise. Mhm. Und das heisst, dass man dort vielleicht eine Allianz zwischen neuer Arbeiterschaft, die traditionellerweise eher rechts wählt, die SVP in der Schweiz, mhm, und linken Kräften eben dann spielen kann.
Ist es das, worauf wir uns vielleicht auch einstellen müssen, dass wenn jetzt diese klassenkämpferischen Themen oder sagen wir jetzt mal viel neutraler, die wirtschaftspolitischen Themen mehr aufs Parkett kommen, ist eine Konsequenz daraus, dass wir neue Allianzen haben innenpolitisch, sei es in der Schweiz oder in Deutschland?
In der Schweiz haben wir ja kein System der Koalitionen im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise. Das heißt, die Allianzen, die ergeben sich wirklich von Abstimmung zu Abstimmung, manchmal am selben Abstimmungssonntag in unterschiedlichen Konstellationen zu unterschiedlichen Fragen. Und da ist es schon so, dass wir gerade auf dieser wirtschaftlichen Achse, ich finde das Thema Wohnen ist hier ein gutes Beispiel, diese unterschiedlichen Allianzen haben. Also gerade bei der Wohnfrage ist das etwas, das aus Kostensicht stark von links geprägt wird. Das heißt, es ist zu teuer, die Mieten sind nicht mehr leistbar, es gibt eine Verdrängung, es gibt eine Gentrifizierung und von rechts sagt man eben Dichtestress, es kommen zu viele Leute, es ist eine Frage der Zuwanderung. Wir müssen schauen, dass wir nicht einfach mehr bauen, sondern die Leute im Land müssen in erster Linie eine Wohnung haben. Mhm. Und da gibt es dann diese Koalition, die zusammenspielt und die sogenannte unheilige Allianz kann da eben schon auch Mehrheiten schaffen.
Und sieht man die schon?
In Zürich, aber auch in allen anderen großen Städten dieser Welt, Europas mindestens, sind die Wohnkosten mit einer der größten Budgetanteile am Haushaltseinkommen. Ja. Und von links ist das Rezept, hier etwas gegen diesen Problemdruck zu machen, einen Mietdeckel setzen, klare Vorschriften gegenüber möglichen Verkäufen von Grundstücken, eine Regulierung, eine staatliche. Mhm. Und von rechts gibt es aber eben jetzt auch Möglichkeiten, wie man hier dagegen vorgehen kann. Man nimmt das Thema auch auf. Dort steht dann aber weniger eine Regulation gegenüber Wirtschaftskräften im Vordergrund, sondern man sagt, es geht um einen Inländervorrang. Ah, ja. Man will eben, dass nur noch Wohnungen zur Verfügung stehen für Schweizerinnen und Schweizer. Das heißt, das Thema wird aufgegriffen von beiden Seiten mit der potenziellen Möglichkeit eben dieser unheiligen Allianzen, die dann eben Mehrheiten schaffen.
Wir sind gleich zurück.
Du willst helfen? Wir helfen dir, damit deine Spende wirklich etwas bewirkt. Effektiv spenden ist der unabhängige Charity-Check der Schweiz. Anhand wissenschaftlicher Methoden analysieren wir Hilfsorganisationen und vervielfachen die Spendenwirkung bis zu 100-mal. Mach die Welt ein bisschen besser auf effektiv-spenden.org.
Also beim Thema Wohnen, da sieht man plötzlich ein bisschen Bewegung, ganz links mit ganz rechts. Was bedeutet das zum Beispiel für etablierte Volksparteien, für die Mitte zum Beispiel, aber auch in Deutschland mit der SPD und der CDU?
Für die etablierten Volksparteien, insbesondere die bürgerlichen, ist es so, dass sie neu oder überhaupt generell jetzt Lösungen haben müssen für dieses aufkommende Problem der Kostenthematik. Wir beobachten beispielsweise im UBS-Sorgenbarometer, dass die Sorge um eine Arbeitsstelle rasant abgenommen hat in den letzten Dekaden. Also es geht den Leuten nicht mehr darum, dass man keine Stelle hat. Sie haben alle das Gefühl, mein Arbeitsplatz ist mehr oder weniger sicher. Mhm. Aber die Leute sorgen sich um den Kostendruck. Das heißt, es geht nicht mehr darum, ob etwas reinkommt, sondern es geht darum, was rausgeht. Und da haben im Moment radikalere Parteien Rezepte, die sehr einfach und gut verfangen. Man spricht hier von diesem Political Backlash. Und da muss man sich als etablierte Volkspartei überlegen, welche Rezepte gibt es, um eben diese Ängste ernst zu nehmen und die Leute abzuholen. Mhm. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben zu radikaleren Lösungen tendiert, sei es auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, relativ groß.
Aber was bedeutet das für den politischen Diskurs, also für die politische Kultur?
Der Diskurs ist sicher viel polarisierter als auch schon, aber übrigens nicht nur auf der ökonomischen Achse. Mhm. Auch wenn wir über Identitätspolitik sprechen, gehen die Pulse regelmäßig durch die Decke. Also das ist nicht etwas, das nur auf dieser ökonomischen Frage passiert, sondern das ist allgemein, glaube ich, Zeitgeist. Das ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie auch das aktuelle Mediensystem, die sozialen Medien, vielleicht auch diese Individualisierung und dieser Rückzug in die eigenen Gruppen, wie das alles befördert.
Interessant, dass du gerade die Identitätspolitik genannt hast. Also der Streit über Wokeness, über Gender ist ruhiger geworden. Hat das jetzt damit zu tun? Also ist es ruhiger geworden wegen des Comeback der politischen, ökonomischen Fragen?
Es ist sicher im Vergleich zu den ökonomischen Themen relativ gesehen weniger wichtig geworden in den letzten 2-3 Jahren. Mhm. Aber die kulturelle Achse bleibt ganz zentral für die Strukturierung der Parteiensysteme, aber eben auch für die Art und Weise, wie wir über Politik, über neue Ideen und Bedürfnisse nachdenken.
Aber in New York hat das gar keine Rolle gespielt.
In New York hat es keine Rolle gespielt, aber natürlich, weil man auch als Stadt, da war es eine relativ, ich würde jetzt mal sagen, homogenere Ausgangslage, als wenn wir jetzt beispielsweise in Gesamtamerika einen Wahlkampf hätten machen müssen. Und abgesehen davon finde ich, dass Mamdani auch ganz stark mit seiner Person, seiner Identität, seiner Herkunft, seiner Möglichkeit, Minderheiten anzusprechen, in den Wahlkampf getreten ist. Und das war mit, würde ich mal sagen, einer der wichtigen Aspekte, die ihn so breit wählbar und attraktiv gemacht haben. Er hatte das eine als Grundlage und konnte das andere in den Vordergrund rücken. Mhm. Und in diesem Sinne musste er gar nicht über Identitätsfragen sprechen, weil er stand dafür wie wahrscheinlich kein anderer und insbesondere nicht sein wichtigster Gegner.
Ja.
Und darum konnte er sich natürlich voll auf diese ökonomischen Fragen stützen.
Okay. Und was bedeutet das denn jetzt auch für uns in Europa? Also wenn in Amerika ein Mamdani das Thema Affordability, also das Thema Kosten, auf Kosten von Identitätspolitik, von Gender, Wokeness-Debatte etc. verdrängen kann oder zumindest mehr Platz einnehmen kann damit, heißt das, dass das auch bei uns passieren wird? Wir werden mehr über Kosten debattieren statt über Identitätspolitik?
Es ist sicher in den Hintergrund geraten. Wir haben es auch beispielsweise an den Wahlen gesehen in der Schweiz. 2019 ging es um Klimafragen, es ging um Gleichstellung. Wir haben auch oft über verschiedene Familienmodelle gesprochen. Und all diese Themen sind jetzt in den Hintergrund gerückt. Es geht ums Sparen, es geht um die Verteidigung, es geht um Lebenskosten und die Möglichkeit, eben diese zu bewältigen. Und ich glaube, die anderen Fragen sind nicht in den Hintergrund getreten. Wir haben nach wie vor starke Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und wir haben beispielsweise auch in den jüngeren Generationen zwischen Männern und Frauen zum Teil massive Unterschiede in der Priorisierung von Themen. Und diese Fragen schwingen mit, also die Identitätsfragen, weil schlussendlich sind das alles Themen, die einem als Individuum definieren und dementsprechend auch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit suggerieren. Das bleibt relevant. Aber wenn man eben unmittelbar materielle Bedrohungen hat, dann rückt das immer in den Vordergrund.
Was erwartest du denn jetzt, was in Sachen Gesetze passiert? Also in der Schweiz können für jede Idee Unterschriften für eine Abstimmung gesammelt werden. In Deutschland und Österreich ist das ein bisschen komplizierter, aber man kann durchaus Druck aufsetzen. Gibt es denn Begehren, Ideen, die du jetzt am Horizont siehst, die durch das Comeback der ökonomischen Fragen quasi aktuell werden?
Also wir haben jetzt in der Schweiz gerade über eine Erbschaftssteuer abgestimmt und die ging also sang- und klanglos Bach ab. Aber man muss auch sagen, kaum einen Tag nach dieser Niederlage an der Urne kam ein sehr reicher Mensch, Freddy Ganter von der Partners Group, die sich stark politisch engagiert, insbesondere gegen Europa, und sagte, eigentlich müssten man die reichen Leute besteuern. Es kam auch die Idee eines Mindestlohns kam wieder neu auf.
Gibt es in der Schweiz nicht, in Deutschland ja.
Genau, und vor allem eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. All das sind sehr radikale ökonomische Ideen, die in der Schweiz, die eigentlich nicht so radikal unterwegs ist, bisher chancenlos waren. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt im nächsten Jahr sofort irgend so etwas einführen werden, aber die Diskussion, die bleibt bestehen. Und das ist etwas, was auch in anderen Ländern weiterhin zentral sein wird, denke ich.
Apropos andere Länder, wir sind ja ein geopolitischer Podcast. Also wir schauen auf internationale Zusammenhänge und blicken in Szenarien in die Zukunft. Was denkst du, was passiert international, wenn national eine Kostendebatte stattfinden wird? Was hat das für Konsequenzen auf die Zusammenarbeit zwischen den Staaten?
Ich glaube, auf der internationalen Ebene gibt es einerseits die Frage, wie Länder miteinander umgehen. Und natürlich, wenn große politische Ereignisse wie eine Wahl eines Mamdanis in New York, das strahlt auch nach außen auf. Ja. Man fragt sich, was bedeutet das für die Positionierung dieses Landes? Natürlich noch viel stärker, wenn ein Mensch wie Donald Trump gewählt wird, dann mischt das die Karten auf der internationalen Bühne komplett neu. Und ich glaube, im Moment ist das politische System volatiler als auch schon. Ja. Es gibt sehr viele Unsicherheiten. Und vor diesem Hintergrund muss man sich ein bisschen fragen, wo positioniert sich jedes Land? Ist es die bessere Strategie, Sicherheit in einem gewissen Blockdenken zu suchen. Mhm. Für die Schweiz wäre das jetzt natürlich eine Annäherung an Europa. Mhm. Oder versucht man eben es mit einer eigenständigen Nischenpolitik, möglichst viel Unabhängigkeit, möglichst alle Karten offen lassen. Das ist nicht nur für die Schweiz eine Frage, sondern für die meisten Länder mhm. in der Welt. Und da habe ich das Gefühl, diese Unsicherheiten, die sind stark sichtbar und die Allianzen, die wackeln ein mhm. Stück weit. Und es ist noch nicht klar, ob es hier eine Konsolidierung gibt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich relativ viel Polarisierung von innen. Wir haben es gesehen, zum Teil radikalere Ideen, die Konjunktur haben. Und das hat dann wiederum auf die einzelnen Parteiensysteme, auf die Art und Weise, wie man miteinander spricht, ob man Kompromisse findet, ob man überhaupt noch die großen politischen Gräben innerhalb der Länder überwinden kann. Das hat auch dort einen großen Einfluss. Mhm. Also insgesamt alles ist ein bisschen in der Schwebe.
Liebe Chloe, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank auch.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zum Thema «Der Klassenkampf ist zurück». Zu Gast war die Politologin Chloe Jans vom Forschungsinstitut GFS in Bern. Nächste Woche blicken wir nach Syrien, ein Jahr nach dem Sturz von Assad. Ich empfehle euch noch unbedingt unsere neue Serie $250 über Christian, der von einem Leben in Europa träumt, aber in Libyen festsitzt. Für $250 könnte man ihn freikaufen. Lohnt sich da reinzuhören? Es lohnt sich auch, uns zu schreiben. Dann sind wir in Kontakt. geopolitik@nzz.ch. Danke für eure Kritik, Anregungen und Ideen. Mein Name David Vogel. Bis bald.